herzlich willkommen zur verlorenen Episode, Folge Nummer 184 im April bei Nerd und Kultur. Und wenn ich die verlorene Episode sage, dann meine ich nicht die verlorene Folge vom 1. April 2023. Bis heute, über ein Jahr später, kriege ich immer noch Nachrichten von euch da draußen, dass unsere legendäre Podcast-Folge von mir und von Eve und von Sean zu The Last Jedi, unser aller Lieblings-Star Wars-Film, dass diese große Diskussionsrunde, der Eve garantiert nichts anderes, ich meine, ganz viel anderes gesagt haben zu The Last Jedi, als was ihr sonst schon von uns gehört habt in den anderen 183 Folgen. Diese super tolle, super lange 3-Stunden-Episode, die am 1. April 2023 rauskam, die solltet ihr eigentlich finden. Ich habe keine Ahnung, warum ihr die nicht seht. Hört bitte auf, mir Nachrichten zu schreiben. Die ist garantiert da und erschienen am 1. April 2023. Das hier ist eine andere verlorene Episode. Es ist nämlich deswegen die verlorene Episode, weil Eve sie unfreiwillig so genannt hat, als er meinte, ja gut, wenn wir es nicht hinkriegen, dann haben wir halt zum ersten Mal in, was waren das, 2 Jahren, keine Folge Nerd und Kultur. Aber das wollte ich nicht ganz so sitzen lassen, nur weil wir es nicht hinkriegen. Es ist nämlich so, für diese Woche war Eve schon komplett ausgeplant und wir hatten vorgesehen, dass ich eine Folge aufnehme mit dem legendären Micha Graf von der GameStar über Invincible, weil das nämlich eine Comic-Serie ist, die wir beide sehr lieben. Aber krankheitsbedingt ist Micha leider ausgefallen und so kurzfristig konnte ich keinen Ersatz auftreiben. Es war wirklich wie verhext. Ich habe im Kollegenkreis bei Webedia gefragt, ich habe mehrere Film-Influencer-Kollegen gefragt, ob sie denn Zeit hätten und ob sie soweit sind. Also das ist nämlich das Problem ein bisschen bei Invincible. Entweder die Leute sind soweit und haben alles gesehen und wollen natürlich drüber reden, oder sie sind noch nicht so weit wegen der wöchentlichen Ausstrahlung diesem großen Mid-Season-Break leider, dass sie noch gar nicht drüber reden können. Und das war tatsächlich ein Riesenproblem. Also sitze ich jetzt hier alleine. Das ist die erste Folge Marco und Marco und nicht Marco und Eve oder einer von uns beiden plus Gast. Das ist die erste Folge Marco und Marco. Und ich rede jetzt mit mir selbst. Ich habe auch zur ungelogen, ich habe zur Selbstmotivation, dass ich jetzt hier ein Selbstgespräch wie ein Wahnsinniger führe, passend zum gerade erschienenen Joker-Trailer. Als Motivation habe ich mir That's What He Said von Donny O'Sullivan angehört. Der geschätzte Kollege, der auch mal bei uns zu Gast war, als wir über Better Call Saul hier gepodcastet haben. Ich habe mir das einfach mal als Vorbild genommen oder auch das, was Max Rockstar von Nachtsheim so macht. Dieses Selbstgespräche führen als Podcast, das ist eigentlich nicht so meins, weil ich mich nicht als verkappter Radiomoderator sehe, der irgendwie den Absprung nicht geschafft hat. Das ist kein Pun gegen die anderen. Ich finde das ja ganz charmant, dass man diesen Weg geht für Podcasts. Aber es ist eigentlich nicht meiner. Es gibt aber auch Vorteile. Es ist kein Eve hier, der mir jetzt reinquatscht. Es gibt auch Nachteile. Ich kann natürlich jetzt keine in-depth dialoghafte Besprechung von irgendeinem Thema machen, wenn ich hier mit mir selbst rede und gar keinen anderen Input von irgendjemand anderen habe. Was ja, ich meine, das ist ja das Schöne bei mir und bei Eve. Also vor allem bei Eve. Er hat halt so oft eine konträre Meinung. Nicht nur was The Last Jedi angeht, aber auch immer gut untermauert, außer wenn er alles als Kacke bezeichnet. Ich finde das immer sehr fruchtbar. Ich finde das auch mit unseren Gästen sehr fruchtbar, dass es fruchtbare Diskussionen sind, die dann noch tiefer gehen können, als sie eigentlich müssten. Und das geht jetzt hier nicht, weil ich ja wie ein Verrückter Selbstgespräche führe. Weil ich selbst für diese verrückten Sachen nicht komplett unvorbereitet reingehe, habe ich mir hier ein kleines Skript zurechtgelegt mit ganz, ganz, ganz vielen Themen. Nur werde ich sie alle mehr oder weniger anreißen. Es sind auch ein paar Ausblicke dabei, weil einiges davon hier als Podcast folgen wird. Und eigentlich bin ich schon lange kein Fan mehr davon, Sachen anzukündigen, weil oft können wir sie nicht einhalten. Aber die sind schon so eingeplant, dass ich sie, glaube ich, einfach mal hier droppen kann und schon so erste Impressionen, erste Meinungsbilder noch reinpacken kann. Nagelt mich nur bitte nicht drauf fest. Also schreibt mir nicht nicht die 100. Nachricht, aber bleibt in die versprochene Arcane-Folge. Bitte. Irgendwann, wenn Arcane Staffel 2 kommt, gibt's vielleicht noch mal eine Arcane-Folge. Aber die irgendwann mal versprochene Arcane-Folge wird's nicht mehr geben. Das hatten wir aber auch an anderer Stelle schon gesagt. Aber man kann ja auch nicht von jedem erwarten, dass man alle unsere Folgen hört. Das machen wir nicht mal selbst und ich schneide sie. So. Also, was habe ich mir denn hier alles so Schönes aufgeschrieben? Ich habe leider nichts zu trinken dabei. Ich versuche gerade jeden Gedanken von mir zu verbalisieren, um große Pausen zu vermeiden. Und dass ich nichts hoffentlich schneiden muss an dieser Aufnahme. und mir sehr viel Arbeit damit erspare. Ich habe leider nicht so dringend dabei, mein Mund wird trocken. Wer hätte damit gerechnet, dass wenn man alleine in ein Mikro spricht, dass das passieren kann? Es ist ja auch Open End hier. Wir sind jetzt 5 Minuten in der Aufnahme und ich habe noch nicht ein einziges Thema angerissen. Ich bin gespannt, wie lange ich durchhalte, ohne einen 5-Minuten-Monolog von Yves noch mitzunehmen zu jedem einzelnen Thema. Also, was ich eigentlich besprechen wollte, war ja Invincible. Und das muss ich einfach an dieser Stelle auch nochmal sagen, das könnt ihr jetzt mal zur Vorbereitung auf den irgendwann erscheinenden Podcast machen, schaut Invincible. Ich habe auch schon mal ein Video bei mir auf Nerdkultur auf dem YouTube-Kanal gemacht, wo ich genau das als Aussage hatte, schaut's einfach. Und ich kann euch nur, also als Incentive oder so, ich kann euch nur sagen, egal wie ihr es findet nach den ersten Minuten, schaut einfach die allererste Episode und zwar ganz bis zum Ende. Wirklich inklusive des Schlusses. Bis dahin fand ich es nett. So, ja, okay, es ist halt eine gezeichnete Version von The Boys, übrigens von den gleichen Machern quasi umgesetzt, nicht von der Vorlage her gleich, aber von den gleichen Machern, also Seth Rogen als Produzent. Und es läuft auch auf Amazon Prime und es ist nett, aber what's the fuss all about, habe ich mir damals gedacht. Und dann kommen so diese letzten 5 Minuten dieser Folge, die im Original-Comic, der ja als einer der besten Comics aller Zeiten gilt, auch nur eine Seite einnimmt oder so. Das nimmt halt in der Folge 5 Minuten ein. Und das muss man der Serie auch lassen. Ich finde sie sogar besser als den Comic. Sage ich jetzt unter Vorbehalt, weil ich habe den Comic nicht durch. Ich habe erst den ersten Sammelband gelesen, was grob der ersten Staffel entspricht. Bis zur Podcast-Aufnahme werde ich den zweiten Sammelband auch lesen. Dann hätte ich auch damit ungefähr die zweite Staffel gelesen. Ist aber auch schwer zu sagen bei Invincible, weil so viel kann ich vorausschicken. Die vermischen das ziemlich. Das ist aber ganz gut, weil die Invincible-Serie weiß ja, wo sie hin will. Kreiert von Robert Kirkman, der auch die Walking Dead Comics gemacht hat, die hat danach die Invincible Comics gemacht, wenn ich es richtig weiß. Und die Invincible Comics gelten eh schon als ein paar der besten aller Zeiten. Zumindest wurden sie mehrmals mit diesem Lob überhäuft. Und ich finde, die Serie setzt noch einen drauf, weil die Serie anders als die Comics weiß ja, wo es endet. Die weiß, was noch wichtig wird und baut gewisse Sachen aus, wie zum Beispiel die Freundin der Hauptfigur, Mark, die Amber, die hat im ersten Sammelband vielleicht 3 Panels. Die ist in der Serie eine wichtige Nebenfigur und auch in der zweiten Staffel eine wichtige Nebenfigur. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich finde die Serie sogar stand jetzt deutlich besser nochmal als der Comic. Der Comic ist richtig gut und hat richtig tolle Ideen, die Serie dann auch mitgenommen hat. Aber die Serie geht auch an sehr vielen Stellen sehr schöne eigene Wege, nimmt das Medium Musik nochmal wunderbar auf, überhaupt das Medium Animation, dass es halt aussieht wie aus den 90ern. Ich glaube auch ohne Invincible gäbe es nicht so eine Serie, über die jetzt gerade alle reden, nämlich X-Men 97, eine Serie, die noch auf meiner Watchliste steht, die ich noch nachholen muss. Stand der Aufnahme reden gerade alle über die 5. Folge, die auch wöchentlich ausgestrahlt wie Invincible. Es steht auf meiner Watchliste, ich werde es mir demnächst anschauen, jetzt wo ich sowieso giere nach einer 3. Staffel Invincible und jetzt gerade mal die 2. bekommen habe, also da fehlt noch einiges. Ich kann es euch nur uneingeschränkt empfehlen, schaut es in Vorbereitung zu unserem Podcast, es lohnt sich auf jeden Fall. Für mich ist es die beste Comicserie aller Zeiten, wenn ich Peacemaker wäre. Ich glaube, Peacemaker ist für mich persönlich die Serie, die mir noch viel mehr am Herzen liegt. Aber die bessere Serie, dramaturgisch, inszenatorisch, auch was die Bedeutung und Aussage angeht und sogar die Emotionalisierung angeht, ist definitiv Invincible. Und anders als Yves das jetzt Beispiel sagen würde, aber leider kann er mir hier nicht widersprechen, finde ich sie auch deutlich besser nochmal als The Boys. Ich mag The Boys, ich mag vor allem die 3. Staffel, ich finde die 3. Staffel ist die beste der bisherigen The Boys Staffeln, aber Invincible ist nochmal auf einem ganz anderen Planeten. Obwohl das Thema sehr ähnlich ist. Den Superhelden-Mythos aufarbeiten, auch so ein bisschen in den Alltag zu überführen. Es gibt zu fast jedem Superhelden gefühlt ein Pendant im DC- oder Marvel-Universum. Keiner der Helden kommt dir unbekannt vor. Gerade in Invincible gab es jetzt nochmal, ist sehr viral gegangen im Finale der 2. Staffel, eine sehr deutliche Batman-Anspielung, die auch sehr schön und lustig ist. Aber du hast bei Invincible immer noch mal diese Metaebene, die noch aufgemacht wird und eine sehr, sehr emotionale, im wahrsten Sinne des Wortes, Heldenreise, die dich komplett mitnimmt. Schaut die 1. Folge bis zum Ende, ein letzter Aufruf und dann reden wir noch mal in Ruhe über diese Serie. Sie hat es verdient, glaubt mir. Das ist das erste Thema. Jetzt wollte ich mal schauen, was habe ich noch? Ach ja, Fallout. Während ich hier rede, schauen gerade Eve und der liebe Kollege Sebastian von Filmstarts, die sitzen gerade in Berlin und machen einen Serienmarathon oder einen Staffelmarathon von Fallout. Ich habe mir den Screener schon gegeben. Ich habe ein paar Tage Vorsprung. Ich habe schon alle Folgen gesehen und habe mir lange auf die Lippen beißen müssen, weil ich nicht sagen konnte, wie die Serie ist. Ich muss sogar noch vorausschicken, ich glaube, das kann ich jetzt hier droppen, behaltet es einfach für euch, es erfährt ja sonst niemand, ich sitze ja hier gerade in der Tonkabine, niemand hört mich, behaltet es für euch, ich wusste, dass Fallout richtig geil wird. Ich wusste es deswegen, weil eine Freundin von mir die Kameraassistentin dieses Films war und sie hat mir das schon so durch die Blume gesagt, von dem, was sie gesehen hatte, also sowohl beim Dreh als auch den ersten Rough Cut, konnte sie mir schon versichern, dass das eine richtig geile Serie wird. Und ich vertraue der lieben Conny immer, wenn es um sowas geht. Weil Conny, mit der ich studiert habe, die sagt mir schon seit Jahren, wenn sie irgendwas dreht, ob etwas geil ist oder ob etwas eher cheesy ist. Die gibt da immer ein ganz ehrliches Feedback dazu. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Als sie das Remake der glorreichen Sieben gedreht hat, der Antoine Fuqua-Film mit Chris Pratt unter anderem, hat sie schon gesagt, es macht so Spaß, das zu drehen, aber es scheint schon eher von der cheesigen Sorte zu sein. Und so ging es mir ja auch, als ich das Remake gesehen habe. Als großer Fan des Originalfilms aus den 60ern mit Steve McQueen und Yul Brynner, war der Film für mich eine mittlere Enttäuschung, aber immer noch ganz ansehnlich. Aber im Prinzip das, was Conny mir angeteasert hat. Und umgekehrt hat Conny mir vor fast genau 10 Jahren, hat sie mir mal ein Setbild geschickt und gesagt, hier, das ist ein Film, den solltest du dir vormerken, wir drehen das gerade, das wird richtig gut. Das ist mit Keanu Reeves und nennt sich John Wick. Conny, ey. Er hat mittlerweile eine riesige Karriere hingelegt. Also wenn es einer aus meinem Studienjahrgang zu was gebracht hat, dann bin nicht ich das, sondern es ist tatsächlich Conny. Er hat House of Cards gedreht, hat mit Spielberg West Side Story gedreht, hat mit Tarantino The Hateful Eight gedreht. Ich halte viel von Conny und sie hat sich jetzt da durchgeschlagen in der Schlangengrube Hollywood, wobei sie hauptsächlich Ostküste dreht. Und da wurde auch Fallout gedreht, es wurde in New York gedreht. Und wie gesagt, sie hat mir schon gesteckt, dass es gut wird. Ich hatte große Hoffnung, ich fühlte mich vom Trailer schon leicht bestätigt. Was mir die Serie gegeben hat, war noch so viel mehr als das. Als großer Fan der Spiele, als jemand, der hunderte und aberhunderte Stunden in Fallout 3, in Fallout New Vegas und in Fallout 4 versenkt hat, vor allem in diesen Spielen, Fallout 1 und 2 bin ich leider kein Veteran. Fallout 76 habe ich auch nur ein paar Stunden gespielt, wenn ich ehrlich bin. Leider nicht so viel. Hat mich jetzt nicht gefesselt als Games-to-Service-Titel so sehr wie diese Singleplayer-Spiele. Aber dieser Eskapismus, den diese Bethesda-Games können, also gerade seit den Elder Scrolls Spielen, bei mir war das ab Morrowind, vor allem ab Oblivion und vor allem mit Skyrim, das ich bis heute spiele. Als Fan all dieser Spiele fühlte ich mich so abgeholt von dieser Serie. Also unglaublich. Für mich die beste Videospielumsetzung seit Arcane. Ich glaube nur Arcane ist besser, weil Arcane einfach noch runder ist, noch durcherzählt ist, noch perfekter ist, auch mit dem Malus der Animation, nämlich, also gerade wegen Animation, weil bei Animation ist es ja immer so, auch bei den neueren Animationssachen, die nicht mehr handgezeichnet sind, ist es immer noch so aufwendig, dass einfach jeder Frame, jede Sekunde im besten Fall stimmen muss, darf nicht verschwendet sein, muss perfekt eingesetzt sein. Und das ist ja bei Arcane einfach der Fall. Ich finde auch, abgesehen von den Into the Spider-Verse-Filmen, gibt es nichts Animiertes, was so gut aussieht wie Arcane. Und ich würde behaupten, Arcane ist trotzdem an der Spitze. Und ich liebe Arcane dafür, vor allem, weil ich da kein Fan der Spiele war und erst durch Arcane ein bisschen in die Welt von League of Legends reingezogen wurde. Bin ich großer Fan der Serie. That being said, eine Serie mit derselben Hauptdarstellerin, nämlich die Jinx spricht in Arcane, spielt auch die Lucy in Fallout. Diese Serie schafft es ja sogar, kanonisch zu sein zu den Spielen. Das heißt, sie existiert parallel zu den Spielen. Was sich in der Handlung, gerade in dieser Mystery-Handlung entwickelt, gehört zu den Spielen dazu. Als Spieler, als langjähriger Spieler, lerne ich hier neue Dinge über die Welt. Gleichzeitig transportiert es perfekt dieses Spielgefühl. Es gibt so einen sehr klaren Trailer, finde ich, von Fallout, von der Serie, der das so ein bisschen transportiert. Weil der verkauft sich so ein bisschen als Western, nämlich als The Good, The Bad and The Ugly, bloß mit The Ghoul, Lucy and The Brother of Steel oder sowas, also Maximus. Diese drei Figuren verkörpern so mehr oder weniger drei verschiedene Spielstile, wie du wie du Fallout spielen kannst. Als den Outlaw, als den Westernheld, der in einer moralischen Grauzone sich bewegt, also The Ghoul. Oder als moralisch übergestellte Persönlichkeit schon, die in der Vault, die in so einem Vault, in so einem Bunker aufgewachsen ist und mit diesem, als Fish-Out-of-Water-Character mit dieser Welt konfrontiert wird, also in Form von Lucy, die erst nur ihren Stil quasi finden muss. Und du hast halt jemanden, der eigentlich gerne ein Ritter wäre, ein Ritter der Brotherhood of Steel, der dieser Power-Armor-Rüstungsfantasie erlegen ist. So wie auch manche Spieler eben bei Fallout. Für mich war das nie was. Ich bin immer der Schleicher und Killer in diesen Spielen. In irgendeiner moralischen Grauzone bewegend. Aber all diese Spielstile und diese moralischen unterschiedlichen Einstellungen finden sich in diesen Figuren wieder, in ihren Handlungssträngen wieder. Und das alles eingebettet in so einer westworldigen, in so einem westworldigen Mystery-Plot, was kein Wunder ist, weil die Serie von Jonathan Nolan, dem Bruder von Christopher Nolan, mitentwickelt ist und seiner Frau Liza Joy. Die haben eben auch Westworld gemacht. Jonathan Nolan hat ja auch so Dinge geschrieben wie The Dark Knight oder Interstellar. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das findet man da drin wieder, auch wenn sie nicht die Hauptshowrunner, also nicht die Hauptwriter der Serie, aber das findet man darin. Jonathan Nolan hat zum Beispiel in den ersten 3 Folgen die Regie gemacht und damit doch sehr den Ton gesetzt, den auch alle anderen Folgen einnehmen. Ich bin absolut begeistert von dieser Serie. Ich sag das hier noch ganz frisch sehend, frisch gesehen. Ich habe sie vor ein paar Tagen erst durch. Ich hatte die Screener im Urlaub gekriegt und habe das gar nicht gemerkt, weil ich nicht mal nicht mehr Fach geguckt habe, wie ein guter Urlauber. Habe sie kurz vor Aufnahme des Podcasts, die Quadrataugen, habe ich dann alle durchgehabt und habe mich dann direkt in den Podcast gesetzt. War da noch ganz euphorisch, aber jetzt auch so 2 Tage später bin ich immer noch unglaublich happy, was die Serie angeht. Fallout ist einfach fantastisch. Ich kann natürlich nicht genau sagen, wie es für Leute ist, die nicht die Spiele gespielt haben. Ich mag, dass es sich so ergänzt mit den Spielen, dass es gar kein Exposition-Dumping gibt. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt bei irgendeinem Franchise-Produkt. Und das ist ja im Endeffekt ein Franchise-Produkt. Es gibt überhaupt kein Exposition-Dumping oder zumindest kein klassisches Exposition-Dumping. Und das ist großartig. Das fühlt sich so schön an. Man wird richtig schön langsam in diese Welt eingeführt. Auch als jemand, der vielleicht schon, ich war jetzt seit Fallout 4 nicht mehr in dieser Welt drin. Oder vielleicht habe ich New Vegas sogar als letztes gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher. Und ich bin wirklich kurz davor, nochmal Fallout anzuschmeißen. Ich habe leider gesehen, wenn ich mich nicht verguckt habe, dass es nicht auf der Switch zu finden ist. Ich würde es gerne auf der Nintendo Switch spielen. Aufruf an Bethesda. Bitte bringt mir mal Fallout 3 und vor allem New Vegas auf die Switch. Der Skyrim-Port hat mir sehr gefallen auf der Switch. Und ich habe es geliebt, Skyrim auf der Switch zu spielen. Überall, immer und überall. Und das hätte ich gerne für New Vegas. Danke. Und ja, die Serie hat mich jetzt gerade nochmal dahin geführt. Also großes Kompliment. Ich glaube aber, sie wird auch die Leute abholen, die noch gar nichts, also wirklich überhaupt nichts mit den Spielen anfangen können. Weil auch alle Easter Eggs, die da drin sind, es sind unglaublich viele Easter Eggs. Also ich habe selten so viele Easter Eggs gesehen. Das ist über einem Star Wars Level, was Easter Eggs angeht in Fallout. Aber die sind nie aufdringlich, die nerven nie. Das ist immer so, wenn du eine Nuka-Cola siehst, dann halt, weil sie zu dieser Welt passt. Da muss sie keiner Madam Web-like in die Kamera halten, 5 Minuten auf Brusthöhe. Das muss einfach nicht sein. Easter Eggs sind dezent und Worldbuilding und mehr nicht. Und selbst die Sachen, die mich an der Serie gestört haben, wie zum Beispiel übertriebene Plot-Convenience, ne? Also es ist wirklich zum Augenrollen an manchen Stellen, wie sich manche Figuren zufällig immer und immer wieder über den Weg laufen zum genau richtigen Zeitpunkt. Das ist eigentlich etwas, was mich unglaublich nervt. Und es hat es auch in dieser Serie, bis es irgendwann ganz kurz Klick gemacht hat bei mir und ich mir gedacht habe, ah, das ist im Spiel genauso. Und dann fand ich es schon wieder lustig. Dass die Handlung sich an vielen Stellen so hinbiegt. Und gleichzeitig ist es mit Abstand die spannendste Hauptquest, die ganze Fallout-Reihe je erzählt hat. Ich habe wirklich on the edge of my seat gesessen und die Handlung mitverfolgt und in einem Lost-Binge-Style-Watching-Anfall habe ich, so gut es ging, eine Folge nach der anderen geschaut. Immer noch, eine Folge geht noch. Komm schon, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Es ist natürlich nicht ganz auf Lost-Niveau, es ist auch nicht auf dem Niveau, in dem sich vielleicht ganz andere Mystery-Serien gerade bewegen, wie Silo oder so. Aber es ist schon in der Richtung so. Es ist schon so Westworld Staffel 1-mäßig, bloß mit Humor und unnötiger Gewalt gespickt. Das ist uneingeschränkte Empfehlung von mir. Fallout. Amazon Prime und bitte, bitte eine zweite Staffel. Davon gehe ich aber aus. Ich glaube, die Reviews überschlagen sich. Es gibt ganz wenige total negative Reviews, die den Score nur unnötig runterziehen, während alle anderen euphorisch sind. Haltet euch lieber an die und gebt der Serie wenigstens eine Chance. Ich habe jetzt auch mehrmals gehört, ja, die erste Staffel, die erste Folge gesehen oder die ersten zwei Folgen gesehen. Ist ja toll, bis jetzt gut. Ich habe mir nur gedacht, Leute, es wird nur besser. Also wirklich, es wird mit jeder Folge, fand ich, wurde die Serie besser. Bis sie sich halt in einem Finale wiederfindet, indem ich einfach mit Anspannung sehen wollte, wie sie jeden Handlungsstrang zu Ende erzählen. Und so viel muss ich vorweg sagen, sie werden nicht jeden zu Ende erzählen. Also das ist eine Serie, die ganz klar auf eine zweite Staffel ausgelegt ist. Und wenn sie die sofort canceln sollten, dann müsste man eigentlich eine Warnung aussprechen. Guck's halt nicht, weil du wirst dich sonst ewig ärgern. Aber selbst dann würde ich es immer noch empfehlen. Guckt's einfach. Ja. Und weil ich jetzt Conny angesprochen habe, noch ein Teaser. Ich werde mit Eve überfordert reden. Ich bin gespannt, wie sein Gesamtfazit ist. Ich kann euch anteasern, weil anteasern ist schon zu viel gesagt. Ihr hört das hier eventuell an einem Sonntag, wenn ihr nicht schon vorher abgeschaltet habt. Und ich nehme das auf an einem Donnerstag. Und Eve schaut jetzt gerade Fallout. Und er hat mir nach der ersten Folge eine WhatsApp geschrieben, dass er es großartig findet. Mega war das Zitat. Und ich habe ihm da auch da gesagt, es wird nur noch besser. Ich hoffe, dass sich das dann noch für ihn so einstellt. Also dann werdet ihr wieder einen Circle Jerk Podcast kriegen nächste Woche oder so ungefähr für Fallout. Und das ist das eine. Aber das andere ist, wenn Conny wieder Zeit hat, das wird hoffentlich bis irgendwann im Sommer so sein, dann kommt sie auch mal hier rein. Und wir werden nicht nur irgendwelche peinlichen Internas über mich und meine Studienzeit erzählen, sondern wir werden ganz viel über ihre Arbeit reden, auch über Fallout reden. Und es wird spannend. Und sie kann ja nur nicht hier sein, weil sie gerade mit Christian Bale abhängt und den neuen Frankenstein-Film von Maggie Gyllenhaal dreht, The Bride. Deswegen kann sie leider nicht da sein. Aber das wird noch nachgeliefert. Dann wird es nochmal um Fallout gehen. Aber auch um die vielen anderen Sachen. Ein paar interne hat sie mir erzählt. Ich glaube, sie hat sogar eine sehr bekannte Anekdote zu The Hateful Eight, soweit ich weiß, als erste Person der Welt in einem Interview erzählt, das sie vermittelt hatte. Die Anekdote gibt es mittlerweile auch von ein paar der beteiligten Stars erzählt, aber Conny war die erste, die sie ausgeplaudert hat. Und vielleicht hat sie ja die eine oder andere Anekdote auch für unseren Podcast, den sie ausplaudern kann. So, das sind die Themen, die ich jetzt unbedingt noch ansprechen wollte. Die kriegen aber alle eine eigene Podcast-Folge, was nicht so schnell eine eigene Podcast-Folge kriegt, aber bestimmt von Eve auf Moviepilot besprochen wird, ist der Trailer zu Joker Folie à Deux. Also der zweite Teil von Todd Phillips mit Joaquin Phoenix und jetzt mit Lady Gaga. Ich habe auch ganz frisch den Trailer gesehen. Der kam von mir aus gesehen gestern. Und ja, es ist halt schön gefilmt. Das ist halt wie beim ersten. Alle rasten ausgefühlt, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch. Also ich finde es schön, dass sie kein Geheimnis draus machen, dass es ein Musical sein soll, ein Jukebox-Musical. Also bekannte Lieder werden gecovert und kriegen eigene Musical-Nummern. Da macht der Film kein Geheimnis draus. Ich finde die Idee immer noch sehr gewagt. Aber ich werde jetzt auch, gerade jetzt durch Joker 2 und durch die Bilder und Vergleiche mit dem ersten Joker, weil sie ja so clever so viele Szenen nochmal erzählen aus Joker 1, nur jetzt halt mit Harley Quinn oder mit den beiden zusammen. Ja, das ist irgendwie alles schön und gut, aber erinnert mich auch daran, erinnert mich an das eine Problem, das ich mit Joker, mit dem ersten Film habe, warum dieser Film für mich kein Meisterwerk ist, kein absolutes Meisterwerk ist. So gut er aussieht und so geil er gespielt ist und so toll er inszeniert ist und so mutig er ist, um mal was anderes zu sein im DC-Universum, es ist immer noch eine Kopie von Taxi Driver. Ich sehe auch nichts anderes darin. Also nicht mal nur Taxi Driver, es ist ja noch verbunden mit The King of Comedy, auch von Martin Scorsese. Aber Taxi Driver ist auch gerade in der Schlusspointe nochmal sehr viel cleverer und vielschichtiger, was Joker gar nicht sein kann. Und ich habe immer so das Gefühl, am Ende entschuldigt der Film das Handeln seines Protagonisten, der ja eigentlich ein Antagonist ist. Und irgendwie fühlt sich das dadurch für mich nicht perfekt rund an. Ich muss die Tage, zumindest vor dem zweiten Teil, auf jeden Fall einen Rewatch machen. Ich finde, es ist immer noch grandios gefilmt. Es gibt ein tolles Video im Internet, das ich nur empfehlen kann, von Lawrence Schur. Das ist der Kameramann aus Joker 1 und 2, der seine Wahl der Farben erklärt in diesem Film. Das ist fantastisch. Also wenn ihr Lawrence Schur googelt und ich glaube, das war für die Vanity Fair oder so, dann you're in for a treat. gibt es ein schönes 15-Minuten-Video, in dem er die Kamerabilder in Joker erklärt und seinen anderen Arbeiten wie Hangover. Da ist er unfassbar und allein deswegen würde ich Joker 2 unbedingt sehen wollen, egal wie der restliche Film mir gefällt. Nichtsdestotrotz, es ist halt irgendwo doch noch so ein Abziehbild von einem besseren Film. Und ich habe, das ist immer schon mein Problem mit dem Joker-Film gewesen. Aber das war es dann auch schon, weil dann ist es halt eine Comic-Nacherzählung davon. Viel mehr ist es ja dann, also viel schlimmer ist es ja auch nicht, als denselben Film nochmal zu kriegen. Und deswegen kann ich ja immer noch uneingeschränkt empfehlen und freue mich auch auf Joker 2. Aber ich glaube, Yves, ohne jetzt sein Video gesehen zu haben, ist deutlich euphorischer als ich. Ich habe aber ja immerhin seinen Thumbnail und seine Überschrift gesehen. Wenn ihr seine Meinung zum Trailer hören wollt, dann schaltet doch einfach da ein. Und sobald der Film draußen ist, reden wir ja sowieso drüber. Das ist ja gar keine Frage. Was uns zu einem anderen Ausblick führt, ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die euch in den nächsten Wochen erwarten werden als Themen. Das hatte ich frisch mit Yves gestern besprochen. Wir werden auf jeden Fall bei Rebel Moon 2 reden. Wahrscheinlich nicht zum Startwochenende, dann habt ihr alle noch Gelegenheit, es nachzuholen, weil das ist ja aber auch schon bald. Ich habe jetzt meinen Kalender gerade gar nicht auf. Rebel Moon 2 startet, diesen Freitag, von diesem Sonntag aus gesehen, diesen Freitag am 19. April startet Rebel Moon 2. Wir werden den Podcast wahrscheinlich eine Woche drauf haben dazu und dann können wir auch einen dicken Spoiler-Part machen, weil die meisten ihn ja schon gesehen haben werden. Rebel Moon 2, Yves freut sich natürlich immens. Ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt, aber auch ein bisschen ernüchtert. Jetzt auch vom zweiten Trailer, auch vom ersten Film natürlich, wie der andere. Aber ich gehörte ja zu denen, die den ersten Film immer noch was abgewinnen können. Also ich mochte den auf seine Weise und bin dem überhaupt nicht böse und würde einfach gern die Bilder in Teil 2 sehen. Also ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, der mich so daran reizt, die Bilder. Zumindest das. So, also Rebel Moon 2 wird hier besprochen werden. Während ich dann im Mai Urlaub bin, wird Yves Planet der Affen 4 hier besprechen. Wäre ich eigentlich auch gerne dabei gewesen, weil ich habe eine große Liebe zu den alten Planet der Affen Filmen und auch zu der neuen Trilogie. Aber ich bin tatsächlich aufgewachsen mit den alten Planet der Affen Filmen. Die habe ich gesehen, die habe ich vor Star Wars gesehen. Und zwar auch rauf und runter. Ich bin da großer Fan von, aber ich bin ein bisschen skeptisch bei Planet der Affen 4, also bei Kingdom of the Planet of the Apes. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Sieht nicht auf den ersten Blick so aus, als könnte es mit Matt Reeves Filmen konkurrieren. Wer weiß das aber schon so genau. Es sieht auch ein bisschen aus wie Asset-Wiederverwertung. So, also gut, wir haben jetzt digital schon jeden einzelnen Affen im Computer und können den einfach über jedes Mocap drüberlegen. Ja, dann machen wir das doch auch. So sieht es für mich aus, aber ich lasse mich gerne Lügen strafen. Da müssen wir mal gucken, was wir zum 4. Mai machen. Also eigentlich 5. Mai, der Release, aber 4. Mai ist ja May the 4th. Da werden wir uns noch was überlegen. Dann haben wir, dem widmet man keinen Podcast, aber kleiner Hinweis, kleiner Service-Hinweis hier an dieser Stelle von mir. Beim Radio kriegt das Wetter, hier kriegt ihr bei mir die Release-Hinweise. Nämlich Alien 1 hat ein Re-Release am 26. April. Also zum 45-jährigen Jubiläum könnte man in dem einen oder anderen Kino, ich hoffe vor allem in Großstädten, ich habe es in München noch nicht gesehen, den ersten Alien-Film von Ridley Scott nochmal im Kino sehen. Oder zum ersten Mal im Kino sehen, so würde es nämlich mir gehen. Und wenn ich es irgendwo hier in München jetzt finden sollte, dann werdet ihr mich da auch in diesem Kinosaal finden, höchstwahrscheinlich. Ihr könnt es zwar auch auf Kino Plus zu Hause alleine nachholen, aber ich würde das schon gerne auf der Kinoleinwand sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gespannt. Und wenn alles gut läuft, gibt es vielleicht auch ein Video auf Nerdkultur dazu. Auf jeden Fall gibt es zu jedem einzelnen Alien-Film, inklusive der Alien vs. Predator-Filme, eine eigene Podcast-Folge hier. Ihr habt da hoffentlich schon mal reingehört. Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt, auf diesen Rewatch, den Yves und ich gemacht haben, dass wir wirklich zu jedem einzelnen Alien-Film einen einzelnen Podcast gemacht haben, der sehr in-depth geht, auch voll mit Fun-Facts ist. Und wie ich ja immer sage, danach seht ihr den Alien-Film mit anderen Augen. Also den XY-Film, je nachdem, welcher es ist. So, das erwartet uns in den nächsten Wochen. Was wir vielleicht machen sollten, da muss ich mit Yves mal drüber reden, dass wir X-Men 97, muss ich nachholen. Ich glaube, Yves guckt es bestimmt schon, er ist zu großer X-Men-Fan dafür. Aber dass wir beide mal darüber reden, das könnte ich mir vorstellen. Das scheint ja wirklich eine der besten Marvel-Serien überhaupt zu sein. Und da wäre es eine Schande, wenn wir das nicht machen. Deswegen steht das auf meiner Watchlist. Ich habe hier, um die Zeit zu füllen, einfach eine aktuelle Watchliste gerade mir aufgeschrieben mit Sachen, die ich abarbeiten will in den nächsten Wochen. Und ich sage bewusst will, weil ich genau weiß, wie ich bin. Sonst würden manche Sachen da nicht draufstehen, so wie sie da draufstehen. Zum Beispiel, das habe ich ja gesagt in unserer Avatar-Folge zur Netflix-Realserie. Ganz kurz wird meine Stimmung schlecht. Habe ich das ja schon gesagt, dass ich ja die Zeichentrickserie nachhole gerade. Und seit Wochen bin ich kurz vorm Ende. Mir fehlen nur die letzten 4 Folgen. Und ich habe mir sagen lassen, die letzten 4 Folgen zusammengehören. Und ich schieb das vor mir her. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich die Avatar-Serie so gut finde und diese Welt und diese Figuren so sehr liebe, dass ich nicht will, dass es zu Ende geht. Ich musste das vor mir herschieben und hatte auch immer einen guten Grund gefunden, sowas wie, ja, also ich muss ja Fallout schauen, weil ich nehme noch einen Podcast auf. Dann wird halt den ganzen Sonntag Fallout geschaut, sorry, kein Avatar. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das halt eine bequeme Ausrede, um das nicht enden zu lassen. Es wird aber in den nächsten Tagen passieren, ich weiß es. Und ich bin schon ein bisschen traurig deswegen. Ich liebe diese Serie so sehr und mal gucken, ob ich dann direkt mit Legend of Korra oder sowas anfange. Aber die Watchlist ist noch sehr voll. Zum Beispiel ist jetzt gerade dazu gekommen, die neue Version vom talentierten Mr. Ripley, also Ripley auf Netflix in Schwarz-Weiß. Das scheint die größte Kontroverse zu sein, dass die Leute Schwarz-Weiß aufregt. Ich finde, es sieht fantastisch aus. Es sah schon im Trailer fantastisch aus mit dem guten Andrew Scott, den ihr als Moriarty in der Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch ja schon überall bewundern konntet. Oder spätestens in Fleabag Staffel 2 als der Hot Priest, wie man ihn da so nennt. Ich bin da wirklich gespannt. Das würde ich gerne sehen. Dann sagt mir ja jeder liegt mir da mit den Ohren. Ich soll Shogun gucken. Ich als alter Game of Thrones Fan muss natürlich auch mal ein japanisches Game of Thrones gucken. Ich bin auch deswegen scharf drauf, weil The Rise of the Ronin eigentlich mein Osterspiel hätte sein sollen. Ich habe es auf der PlayStation, ich hatte es sogar schon, bevor es rausgekommen ist, hatte ich einen Review-Key von Sony bekommen und habe sogar ein bisschen gespielt und bin auch ein bisschen angefixt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es wirklich zu spielen. Ich habe seit Wochen kein Singleplayer-Spiel mehr angefasst und das tut mir in der Seele weh. Ich würde gerne ASAP The Rise of the Ronin nachholen auf meiner PS5. Deswegen ist das auf meiner Anführungsstrichen Watchliste. Aber ich glaube, das geht gut Hand in Hand mit Shogun. Ich glaube, das ergänzt sich gut und deswegen wird das so meine Reihenfolge sein. Und wenn ich das alles abgearbeitet habe, oder auch währenddessen, weil ich glaube, Rise of the Ronin braucht schon ein paar Stunden, dann werde ich auch hoffentlich endlich nach über einem Jahr bei The Bear Staffel 2 landen. Das muss ich halt noch endlich mal nachholen. Die Staffel, die sogar besser sein soll als die erste, was man sich kaum vorstellen kann. Aber ich muss es halt gucken, bevor die dritte Staffel kommt. Das muss jetzt endlich mal alles passieren. Das ist meine Shortlist an Sachen, die ich in den nächsten Wochen zumindest als Serie gucken werde und, wie gesagt, spielen werde. Und da sind die Filme noch nicht dabei. Da sind so Sachen dabei wie The Fall Guy. Da freue ich mich schon auf die Presseaufführung, weil der sah überraschend gut aus für einen Film, der im deutschen Original ursprünglich, wie heißt die alte Serie nochmal? Ein Colt für alle Fälle war. Sieht der Trailer von einem neuen David Leitch-Film mit Ryan Gosling, The Fall Guy mit Emily Blunt, überraschend gut aus. Die ersten Reviews sind auch ziemlich gut. Ich glaube, das könnte ein Film für mich sein. Deswegen landet der da noch mit drauf. Ansonsten habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, was noch kommt außer Planet der Affen. Das soll es dann mit dem Wetterbericht gewesen sein. Das soll es eigentlich auch mit meinen Selbstgesprächen gewesen sein. Ich glaube, ich habe euch wenigstens eine kurze Sonderfolge liefern können, wo ich über irgendetwas rede, auch wenn das nur 33 Minuten dauert. Ich glaube, ich habe es sogar geschafft, so zu reden, dass ich keinen Schnitt reinmachen muss. So wenig Arbeit hatte ich noch nie mit dem Podcast. Normalerweise muss ich, gerade wenn Yves und ich uns gegenseitig ins Wort fallen, muss ich das immer so ein bisschen glatt ziehen, so dass es man es wirklich hören kann und es nicht unangenehm wird. Also falls ihr dachtet, es hört sich bis jetzt unangenehm an, dann ist das die entschärfte Version, wie wir miteinander reden. Wir sind einfach beides Typen, die immer unter Strom stehen und immer zu irgendetwas zu sagen haben. Und wir beide erwischen uns ja dabei, dass wenn so ein Podcast aufgenommen ist, dass man das Gefühl hat, ja, ich habe ja vielleicht gar nicht so viel geredet. Und dann turns out, man hatte jeweils eventuell sogar den größten Redeanteil von allen mit Abstand. Die haben einfach kein Gefühl dafür. Und ausgerechnet wir zwei machen dann nur noch einen Podcast zusammen und dann entsteht eben so eine Suppe daraus. Aber ihr seid ja bisher dran geblieben, sonst würdet ihr nicht selbst so eine blöde Einzelfolge bis zum Ende hören. Oder wie der große Donny O'Sullivan sagen würde, that's what he said.